hast du ja lange nicht gesund.
Jahre.
Grüß Gott. Das heißt einfach nur Grüß Gott auf Indisch, die Geste. Nichts mit Beten. Erstmal. Herzlich willkommen. So. Oh. Ach je. Könntest du mir helfen? Das geht ja gar nicht. Danke. Ja, bin gerade sehr berührt davon, dass Stefan kam vorhin und hat mir eine Nachricht gebracht. Namke Norbu, der Mann, den mit dem ich seit August immer wieder sind hier in der Sangha und den ich sehr schätze, liegt gerade im Sterben. Das ist der Rinpoche, von dem ich euch gestern erzählt habe, der nicht nur ein tibetischer Lehrer war, oder der sowohl tibetischer Lehrer war, als auch italienischer Professor an der Universität von Neapel. Und sicher sehr wichtig für viele von uns hier im Westen. Besonders wichtig sind ja immer die Menschen, die in der Lage sind, die Übermittlung die Übermittlung in die andere Kultur zu vollbringen, in sich selber erstmal, was bestimmt nicht einfach ist, und dann für andere. Und es sind gar nicht so viele, die dann sich der Mühe wirklich unterzogen haben, auch noch ein westliches Studium zu machen und sich da zu etablieren. Habe ich höchsten Respekt davor. Genauso wie bei Jogyam Trungpa zum Beispiel, was man auch sonst von ihm halten mag. Aber das ist, wow. Ihr müsst euch vorstellen, ein tibetisches Studium, ein klassisches, um die dortige, so eine Art Doktorwürde in der, zu erreichen, dauert 10 Jahre Minimum. Ganz abgesehen von der eigenen Praxis, die dann auch noch zu absolvieren ist. Und dann nochmal ein westliches Studium plus Praktika und so weiter. Ja. Das ist ein hoher Einsatz für uns. Und er ist ein kristallklarer Geist in jeder Hinsicht, in seinem Wesen sowieso und eben auch in seinem Ausdruck. So bin ich, und ich fühle mich eben irgendwie verwandt im Herzen. So, gleichzeitig ist es so, wenn ein Meister im Sterben liegt, ist es immer eine ganz große Chance für alle Menschen, die ihm verbunden sind auf irgendeine Art. So zumindest hat es mein Meister immer erklärt, das habe ich nebeneinander gestellt. Also das ist Namgyal Norbu, das einzige Foto, das ich gerade habe, das ist ziemlich alt. Das ist von 1984. Osho hat damals gesagt, dass wenn ein Meister stirbt, dann bewirkt es eine große Öffnung bei allen Menschen, die mit ihm verbunden sind. Und er löst sich sowieso in alles hinein auf. So. Also seid ihr alle höchst bevorzugt, dass wir jetzt hier beisammen sitzen. Und auch wer bis gestern noch nie von dem Mann gehört hat, hat genau gestern von ihm gehört und da ist bereits Verbindung, die Gutes bewirkt auf jeden Fall, weil die Motivation gut ist. So, also das eine, die Chance zu nutzen, weil da geschieht was Großartiges. Gleichzeitig, so wie es in der Nachricht stand, betet natürlich seine Sangha und die buddhistische Sangha insgesamt darum, dass der Übergang für ihn leicht sein möge und für seine Familie. Er gehört zu den Lehrern, die Familie haben. Und dass sein Auflösen in den Regenbogenkörper und sein Verweilen im klaren Licht ohne jegliche Hinderung sein möge. So, und das tun wir auch, ich auf jeden Fall. Und so gibt man sich ja nochmal gegenseitig was. In diesem Raum, wo es ein gegenseitig ja eigentlich gar nicht gibt, aber dann doch wieder gibt. So. Auf jeden Fall großer Segen. Und er ist Italiener. So ein bisschen. Also ungefähr so viel wie. Also. Nein. Ja. So. Der Schatztext von vorgestern, von gestern ist noch nicht wieder aufgetaucht aus der Felsspalte. Vielleicht bis morgen. Es sind jetzt 1, 2, 3 Menschen da, die heute Vormittag nicht da waren. Da habt ihr jetzt manches nicht verstanden, das macht nichts. Macht nichts, gleich geht's da weiter, wo ihr verstehen könnt. Ja, wo waren wir stehen geblieben heute Mittag? Ich habe dann irgendwann gecuttet, weil es Zeit war für Spaghetti.
Du wolltest einen Text vorlesen.
Milarepa, okay, Milarepa wollte ich. Da finde ich es jetzt gerade besonders wunderschön, dass ausgerechnet heute du da bist mit Video und viele Menschen die Gelegenheit haben, das zu hören und zu genießen und ihre Schlüsse daraus zu ziehen und es anzuwenden, weil es eine sehr große Kostbarkeit, diese Geschichte. Weil ja wir nicht im alten Tibet leben, sondern im Südtirol des 21. Jahrhunderts, haben wir natürlich nicht Zeit, die ganze Geschichte zu lesen. Die Vorgeschichte ist, dass Milarepa kommt in ein Dorf in Tibet. Und bittet um Essen. Und dann gibt es ein großes Missverständnis, weil er geht dann ein Mädchen auf dem Feld, sagt zu ihm, geh doch einfach zu unserem Haus. Da ist die Oma und die gibt dir was. Und dann geht er dahin und er redet dann ziemlich heftig mit der alten Frau. Er rüttelt sie regelrecht. In dem Bemühen, ihr Einsicht zu vermitteln. Und das bewirkt in der alten Frau auch richtig was, sodass sie zum Weinen anfängt. Vor Reue und Berührtheit. Dann kommt in dem Moment aber das junge Mädchen zurück vom Feld und glaubt, dass der Milarepa die alte Frau geschlagen hat. Sie hat offensichtlich noch nie gesehen, dass ihre Mama oder Oma oder so geweint hat. Das war für sie völlig verstörend und sie konnte sich's nicht anders erklären. Und beschimpft dann erstmal den Milarepa. Du bist mir ein seltsamer Dharma-Praktizierender, dass du eine alte Frau schlägst. Wie konntest du nur? Und die Sache klärt sich aber dann sehr schnell auf, weil die alte Frau sagt, alles in Ordnung. So, aber so geht die Geschichte an zwischen den beiden. Also gar nicht so zuckersüß oder so. So, dann sie ist eine sehr junge Frau und sie ist aber auch eine sehr starke Frau, was der Milarepa sofort erkennt, weil das nächste, was das junge Mädchen macht, ist, dass es ihn zwar erkennt und sie hat den Namen schon mal gehört und dann fragt sie ihn total aus nach seinen Erfahrungen, nach seiner Linie, die fühlt ihm auf den Zahn. Er antwortet auch immer auf alles. Und er wiederum sieht in ihr eine sehr begabte junge Frau und vermutet auch eine karmische Verbindung zwischen ihm und ihr. Und sagt ihr schon im ersten Gespräch Sachen, wo man sich denkt, hallo, das, als Antwort sagen er ihr dieses Lied, die steht jetzt immer nur vor der Haustür. Es hat noch nichts weiter geschehen. Also es gab diese Beschimpfung und es gab die Aufklärung und die stehen jetzt vor der Haustür und fühlen sich gegenseitig auf den Zahn. Und unter anderem als Antwort sang er dieses Lied. Ich erfuhr den Urgrund, der von niemandem geschaffen wurde, als das große, allumfassende. Ich erfuhr den Weg, der von niemandem geschaffen wurde, als große Transparenz. Ich erfuhr die Frucht, die von niemandem geschaffen wurde, als Mahamudra. Ich bin ein Yogi, der diese drei Erfahrungen kennt. Bist du eine Schülerin, die diese drei Erfahrungen hervorbringen möchte? Das ist schon ein Ding. Als ein junges Mädchen, die bisher nur Hausarbeit und Feldarbeit kennt, und er sagt ihr drei Sätze und sie soll sagen, ob sie das will. Das ist eigentlich auch ein Beweis dafür, dass es in uns allen drinnen ist, sonst könnte man das junges Mädchen nicht fragen. Versteht ihr? Sie sagt dann, diese Erfahrungen sind überaus wunderbar. Sie sind wie die Sonne am wolkenlosen Himmel, die alle Dinge erhält. Welche Gewissheit hast du durch diese Erfahrungen erlangt? Ich erlangte Gewissheit über die Sicht, in der es weder Götter noch Dämonen gibt. Gewissheit über die Meditation, in der es weder Konzentration auf ein Objekt noch Zerstreutheit gibt. Gewissheit über die Frucht, in der es weder Hoffnung noch Furcht gibt. Ich bin ein Yogi mit diesen drei Gewissheiten. Bist du eine Schülerin, die sich diese drei Gewissheiten wünscht? So, da sagt sie dann, ja, das ist sie, aber sie sei völlig unverständlich, unwissend und verwirrt. Und außerdem von der Arbeit überdeckt. Und erzählt ihm dann ihre Lebensgeschichte. Und das ist eigentlich auch die Geschichte, wie geht es einer Frau im alten Tibet auf dem Land? Ist ein bisschen nicht unähnlich wie die Geschichten, die ich gerade lese, die habe ich erzählt. Wir waren im Finchgau im Sommer und da hat mich sehr beeindruckt, diese Bergbauernhöfe an diesen wahnsinnig schweren, ist hier jemand aus dem Finchgau? Ah, an diesen wahnsinnig steilen Hängen und da so weit auf 2000 Metern auf. Und dann wollte ich gern wissen, wie man, also jetzt haben die ja alle Straße und Strom und Fernsehen und Handy und so wenigstens. Aber ich wollte wissen, wie war denn das früher da? Da haben wir ein Buch gefunden, wo ein Journalist 1973 solche Höfe aufgesucht hat und die Leute befragt hat. Wow, wie das dazu ging und wie es bei deren Eltern zuging und so weiter. Und die Beschreibungen dort sind ähnlich dem, was hier geschrieben steht über das Leben im alten Tibet. Also muss ich euch nicht vorlesen, kennt ihr. So. Er sagt ihr dann, dass Zeit ist, diese Art des Lebens zu beenden. Und dass sie Tätigkeiten, die nur für dieses Leben gut sind, lassen soll. Es ist an der Zeit, etwas für das große Ziel in zukünftigen Leben zu tun. So. Sie ist sich dann aber noch nicht sicher, was sie will, klar. Und er warnt sie vor vier Feinden. Das eine ist der Geiz, das andere ist der Stumpfsinn, Das dritte sind Verwandte und das vierte die Faulheit. Und dann nimmt er sie als Schülerin an. So. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, den ich gerne manchmal zitiere: Bei mir brauchst du deinen Namen nicht ändern, wenn du ernsthaft das Dharma praktizieren willst. Auch mit langem Haar kannst du Buddha werden. Deshalb brauchst du weder die Haare schneiden noch die Kleidung wechseln. Dann gab er ihr diese Meditationsbelehrungen über den Geist mit 4 Beispielen und 5 Bedeutungen. Und jetzt geht der Kern an. Vorgeschichte ist vorbei. Jetzt kommt der Kern. Liebe Schülerin Padapum, reiches Mädchen mit Vertrauen zum Dharma, nimm den Himmel als Beispiel und lass deine Meditation ohne Begrenzung und Mitte sein. Nimm Sonne und Mond als Beispiel und lass deine Meditation nicht schwanken zwischen hell und dunkel. Nimm diesen Berg als Beispiel und meditiere über das, was sich nicht bewegt. Nimm den See als Beispiel und meditiere darüber, dass das Wasser oben und unten gleich ist. Meditiere ohne jeden Zweifel über die wahre Natur des Geistes. So sang er. Er erklärte ihr die wesentlichen Punkte der Körperhaltung und der Meditation, dann ließ er sie praktizieren. Da steht dann nichts über Zeit, aber ich nehme an, dass das jetzt doch der nächste Absatz ein paar Monate später ist. Nachdem das Mädchen gute Erfahrungen und Erkenntnisse hervorgebracht hatte, sang sie dieses Lied, um ihre Zweifel und Hindernisse zu beseitigen. Also jetzt bei Punkt 2 von diesen dreien von Garab Dorje. Sie kommt also zurück und sagt: Lieber kostbarer Yetsun, Yetsun ist der Kosename von Milarepa, vollendeter Ausstrahlungskörper. Über den Himmel meditieren ist einfach für mich. Doch weniger einfach ist es, über die Wolken zu meditieren. Bitte gib mir Unterweisungen, wie ich über Wolken meditieren kann. Über Sonne und Mond meditieren finde ich einfach. Doch nicht ganz so einfach ist es, über die Sterne zu meditieren. Bitte gib mir Unterweisungen, wie ich über die Sterne meditieren kann. Über den Berg meditieren finde ich einfach. Doch weniger einfach ist es, über Gras und Bäume zu meditieren. Bitte gib mir Unterweisungen, wie ich über Gras und Bäume meditieren kann. Über den See meditieren finde ich einfach. Doch weniger einfach ist es, über die Wellen zu meditieren. Bitte gib mir Unterweisungen, wie ich über die Wellen meditieren kann. Über den Geist selbst meditieren ist einfach. Doch weniger einfach ist es, über Gedanken zu meditieren. Bitte gib mir Unterweisungen, wie ich über Gedanken meditieren kann. Hoch erfreut dachte der Yetsun, sie hat wirklich meditiert. Als Antwort sang er dieses Lied, indem er ihr erklärte, wie man Hindernisse beseitigt und die Praxis vertieft. Liebe Schülerin Padapum, hör zu, reiches und hingebungsvolles Mädchen. Über den Himmel zu meditieren findest du einfach. Doch Wolken sind nichts weiter als ein Zauberspiel im Himmel. Verweile daher in der Natur des Himmels selbst. Über Sonne und Mond zu meditieren findest du einfach. Doch Sterne sind nur ein Zauberspiel wie Sonne und Mond. Verweile daher in der Natur von Sonne und Mond selbst. Über den Berg zu meditieren findest du einfach. Doch Gras und Bäume sind nur eine magische Erscheinung auf dem Berg. Verweile daher in der Natur des Berges selbst. Über den See zu meditieren findest du einfach. Doch Wellen sind nur das Zauberspiel des Sees. Verweile daher in der Natur des Sees selbst. Über den Geist zu meditieren findest du einfach. Doch Gedanken sind nur ein Zauberspiel des Geistes. Verweile daher in der Natur des Geistes selbst. So sang er. Das Mädchen übte seinen Anweisungen entsprechend und erlangte Klarheit über die letztendliche, unveränderliche Natur des Geistes. Nach ihrem Tod, was denke ich dann Jahrzehnte später, löste sich ihr grobstofflicher Körper in Regenbogenlicht auf. Musik erklang und sie ging in die reinen Jambogakaya-Gefilde ein. Dies war die Geschichte vom Treffen mit der Dharma-praktizierenden Padapum in Gepa Lesum in Chung. Sie war eine der vier großen Schülerinnen des Yetzin. Schöne Geschichte. Viele kannten die schon, die Geschichte? 1, 2, 3, 4, 5. Auch gar nicht so viel. Helga, lass dir ein Mikrofon geben, weil ich dich doch auch verstehen möchte.
Ich verstehe nicht ganz, wieso sie über diese ganzen verschiedenen Gegenständlichkeiten meditieren lässt.
Ah.
Also das ist ja im Grunde genommen in einem gewissen Sinne eher eine gedankliche Meditation, dass man jetzt einen Gegenstand vor sich hat und darüber nachdenkt. Oder
die Gegenstände sind Bilder.
Ja.
Für... steht da auch 4 Beispiele und 5 Bedeutungen.
Also. Ja, ja, also erst ist es der Himmel mit den Wolken.
Und na, von Wolken sagt er ja gar nichts. Das,
doch,
ja, das
kommt
später. Später. Er sagt ja nur, nimm den Himmel als Beispiel,
ja, ja,
und lass deine Meditation ohne Begrenzung und Mitte sein.
Ja, ja.
Sie entdeckt dann in ihrer Meditation, ups, was mache ich, wenn dann Wolken sind?
Ach so.
Ja. Das ist der Zweifel, der auftaucht,
ja,
im,
ja, ja,
Geist, mit dem, ja, sie dann zu ihrem Meister geht.
Und er lässt sie dann das im Ganzen sehen.
Richtig. Dann sagt er, hallo Mädchen. Erstens freut er sich, weil diese Entdeckung oder dieses Hindernis mit dem sie dann kommt, wieder nach ein paar Monaten, kann ja nur von ihr entdeckt oder aufgetreten sein, wenn sie wirklich meditiert hat. Deshalb freut er sich so gleich. Hoch erfreut dachte sich der Jetsun, sie hat wirklich meditiert, weil sie kommt mit den richtigen Fragen. So, dann, und weil er eben daran erkennt, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hat und wirklich geübt hat, gibt er diese wunderbaren Antworten, um alle Hindernisse zu beseitigen. Er sagt, ja, ich habe dir angeschafft, lass deine Meditation ohne Begrenzung und Mitte sein. Ja. Das war die ursprüngliche Anweisung.
Das war ganz Anfang,
So wie der Himmel.
Ach so.
Ja, nimm den Himmel als Beispiel. Dann tauchen in ihrem Geist natürlich Wolken auf. Bedauern oder was auch immer für Wolken. Oh, über die Weite des Himmels kann ich leicht meditieren, was eh schon genial ist für so ein 14-jähriges Mädchen. Aber was mache ich mit den Wolken? Bring mir bei, wie ich übe. Und sie sagt nichts. Und deshalb weiß er auch, dass sie wirklich meditiert hat. Sie fragt ihren Guru nicht, Jetsun, sag mir, wie werde ich die Wolken los? Eine Frage, die ich ja oft kriege. Sondern sie fragt, bring mir bei, wie ich auch über die Wolken meditieren kann. Das heißt, diesem Mädchen ist bereits klar, auch wenn sie es noch nicht kann, dass es integriert gehört und dass es zusammengehört, aber sie weiß noch nicht wie. Weil in ihrem Erfahren ist die Weite des Himmels und das Auftauchen von Wolken noch ein Gegensatz. So, das schließt genau an. Und dann erklärt ihr, an diesem Punkt, wo er auch merkt, sie ist reif dafür, kann er ihr erklären, Mädchen, die Wolken sind ein Zauberspiel des Himmels. Deshalb meditiere weiter über die Natur des Himmels selbst. Lass dich nicht beirren von Wolken. Lass dich nicht beirren von was auch immer durch die Weite des Geistes zieht. Und alles, was auch immer durch die Weite des Himmels zieht, ist ungetrennt von Himmel. Es ist ein Zauberspiel des Himmels. Super, hm?
Ja, na, so kann man es verstehen, ja.
Boah, ich finde das so toll. Und natürlich sind die Mond und Sonne, weiß ich nicht genau, für was das steht in der Sprache von Milarepa. Aber der Berg, der steht natürlich für Formhaftes. Der See und die Wellen, das steht für das, was auch in uns wellt und mehr wässrig ist, unsere Gefühle. Der Himmel und die Wolken stehen für den Geist und die Gedanken. Und die Gedanken und der Geist kommen dann nochmal extra. Und eigentlich ist in diesem kurzen Stück, was ich euch vorgelesen habe, also ohne die Vorgeschichte, sind es 2 Seiten in dem Buch, ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil dessen, was wir brauchen, um Zweifel und Hindernisse zu beseitigen, drin. Eigentlich, was auch Andreas heute Vormittag gesagt hat, immer wieder das Erinnern der Basis dessen, wo es rauskommt. Und wie er richtig gesagt hat, gibt es immer nur 2 Möglichkeiten. Also es gibt 2 Pfade und beide Pfade haben ein jeweiliges zwangsläufiges Ergebnis. Der eine ist der des Erinnerns und der des Gewahrseins und der Achtsamkeit und der andere ist der des Vergessens und der Vernebelung. Und es ist tatsächlich so, an jedem Punkt unserer Entwicklung und sogar an jedem Punkt einer Verwicklung gibt es diese Verzweigung. Das heißt, jeder Mensch, egal wo er oder sie gerade steht, hat in jedem Augenblick die Möglichkeit, so und so. Versteht ihr? Egal, wo wir uns befinden. Mögen es auch manchmal kleine Schritte sein, die man erstmal macht. Aber es ist in jedem Augenblick möglich, die Richtung zu wechseln. In die eine und die andere Richtung, wohlgemerkt. Das ist wichtig. Und das ist auch ungemein segensreich, wenn er jetzt vielleicht mal denkt an Menschen, die er besonders schrecklich findet oder besonders blöd oder besonders bös oder verblendet. Auch da an jedem Punkt die Möglichkeit der Neuorientierung. Immer frisch, auch da. Ja, und Vajrasattva hilft dabei, du schaust schon zurecht.
Das scheint wie in Samantabhadras Wunschgebet, entspanne im ureigensten Platz.
Exakt, zu Hause.
Eben.
Da sind wir wieder bei zu Hause. Den Geist heimholen.
Und dann kommt das Gewahrsein von allein. Ne?
Mehr oder und weniger. Halte das Gewahrsein, steht da
ja, und halte,
weiter
ja,
bei Samantabhadra. Ja,
also genau.
Eine kleine...
Ja.
Schon. Aber allein die Nachricht, es gibt einen ureigensten Platz. Oh, wow. Wir haben doch gestern über Alaya, ach wegen der grundlegenden Gutheit. Alaya, die Heimat.
Jetzt hast du da den ersten Punkt mit dem Himmel so schön
jetzt
erklärt. Jetzt sind da noch vier.
Okay, Sonne und Mond, wie gesagt.
Sonne steht für die Klarheit und Mond, der Mond für das Mitgefühl.
Für das Mitgefühl. Ah, das ist doch wunderbar. Aber naja, nimm Sonne und Mond als Beispiel und lass deine Meditation nicht schwanken zwischen hell und dunkel. Sonne und Mond, Klarheit und Mitgefühl sind immer da. Also es ist nicht nur so, dass die Sonne auch scheint, wenn Wolken sind. Die Sonne scheint ja auf unserem Planeten auch, wenn bei uns Nacht ist. Weil sie einfach rundherum geht. Ich weiß gar nicht, die Tibeter um diese Zeit, was haben die Erde als Kugel angesehen? Wahrscheinlich. Ha? Schon, gell? Anders als bei uns. Also selbst wenn die Sonne untergegangen ist, scheint sie noch. Und wir sollten nicht unterscheiden in unserem Geist oder in unserer Meditation zwischen Tag und Nacht. Weil das, worum es uns geht in der Meditation, ist genau das, was Tag und Nacht dasselbe ist. Egal, ob ich es gerade sehen kann oder nicht. Versteht ihr? Die Sterne, das weiß ich nicht, was sie da wahrnimmt mit den Sternen. Das ist der eine Satz, den ich nie so richtig zuordnen konnte. Was sind die Sterne?
Das hängt, glaube ich, von der Tradition
eben
aus, von der man ausgeht.
Eben, und das weiß ich
aber
nicht.
In einer sind die Sterne die Symbole für die Gottheiten oder für auch uns selbst.
Aha. Also jeder Gott hat so seinen Stern. Ist er im Griechischen auch teilweise so. Aha, okay, dann ist es ja sehr einfach. In der Meditation können auftauchen, selbst Vajrasattva, selbst über den wir heute Vormittag und auch gestern Abend kurz gesprochen haben, selbst Medizinbuddha oder Chinresi, jede dieser Gestalten, die wir als hilfreich und lichtvoll erleben. Oder auch andere in anderen Traditionen, Maria und der heilige Michael und wer auch immer. Wer ist denn der Schutzpatron von Kaltern? Ha? Maria herself. Ah ja, gut. Okay. Also auch sie sind ja immer Ausstrahlungen des Großen, des Göttlichen Selbst, der Sonne, der Klarheit und des Mitgefühls des Mondes. Wenn wir uns zu sehr an die Ausstrahlungen heften und sie dann nicht mehr sehen können als das, was sie wirklich sind, nämlich direkte Ausstrahlungen des großen einen Lichts, dann werden die schönsten Tankas, die besten Rituale und die größten Bodhisattvas in unserem Geist zu Hindernissen. Deshalb sagt er dann, die Sterne sind ein Zauberspiel von Sonne und Mond. Sind nichts anderes als Sonne und Mond, sagt er eigentlich. Aber auch nicht getrennt davon. Nicht als extra zu betrachten. Na super, dann habe ich ja da auch einen Zugang. Der Berg ist für mich einfach das Sinnbild für Form. Er sagt, meditiere über das, was sich nicht bewegt. Da bin ich, was den Berg angeht, nicht ganz einer Meinung mit Milarepa. Ich finde, die bewegen sich sehr wohl, wenn auch langsam, aber ich finde, sie bröseln so vor sich hin. Aber so auf den ersten Blick, wenn man einen Berg anschaut, den Schlern zum, was sieht er jetzt gerade außer dem Hügel da drüben? Sieht man da? Was? Kein Berg? Die und in der Richtung sieht man da was? Ist da ein Berg? Also wenn ihr dann nachher nach Hause geht, dann seht ihr bestimmt irgendwo einen richtigen Berg. Habt ihr ein Glück. den Stern oder Weißkugel, Weißhorn, Schwarzhorn, Rosengarten, Mendel, Latemar. Wow, viele wunderbare heilige Berge hier. Und wenn man sie anschaut, sie kommen einem schon recht stabil vor. Im Vergleich zu manchem anderen. Und eure Großeltern haben dieselben Berge auch schon gesehen. Und deren Großeltern haben sie auch schon so gesehen. Und eure Kinder sehen sie und eure Enkel und wahrscheinlich auch eure Urenkel. Also schon was relativ Stabiles. Und Milarepa bittet Padabum, über den Berg als Beispiel zu nehmen und über das zu meditieren, was sich nicht bewegt. Was bewegt sich nicht im Geist? Bewusstsein, ja, Gewahrsein. Das, was jegliche Bewegung erkennt, jeden Gedanken, jedes Gefühl. Ja, das ist das Licht, die Klarheit, die bewusste Klarheit. Alles andere sind wilde Affen und Mustangs und Ziegen. Aber da ist immer und zu jedem Zeitpunkt in uns dieser Berg, der sich nicht bewegt. Und was nämlich so ganz besonders schön ist, ist, also angenommen, man hat irgendeinen saublöden Gedanken. Oder angenommen, man hat ein Scheißgefühl. Dann ist die Tatsache, dass man diesen saublöden Gedanken hat oder dieses Scheißgefühl, ein Beweis dafür, dass da Bewusstsein ist. Weil nur aufgrund des Berges in unserem Geist, aufgrund der klaren Natur, sind wir in der Lage, den saublöden Gedanken und das Scheißgefühl wahrzunehmen. Das heißt, ihr könnt nehmen, was auch immer, und es wenden zurück auf das, was es erkennt. Ramana, nur am Rande, will nicht zu viel Verwirrung hier reinbringen an Traditionen, aber Ramana, der ist hier gerade, nennt das Gemüt nach innen biegen. Das ist genau dasselbe. Toll. Huh? Dieser Berg des Geistes ist wesentlich stabiler als der Schlern. Älter als der Schlern und wird den Schlern überleben. Weil den Schlern gibt es ja erst seit, da war ja mehr und da und alles hat ganz anders ausgeschaut. Das ist ja noch gar nicht so lang her. Ananda?
Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Dann ist Bewusstheit ist die Wahrnehmung.
Bewusstsein ist die Basis für Wahrnehmung. Nur aufgrund des Bewusstseins ist es möglich, überhaupt irgendetwas wahrzunehmen. Aber dieses Bewusstsein ist jetzt nicht individuell. Dieses Bewusstsein gehört in die letztendliche Dimension wie in dem Vajralid. Ohne Bezeichnungen, ohne Begrenzung, ungeboren und dennoch fortdauernd.
Da anschließend, eine Frage, was ich habe, ist auch, dass das, was du zuletzt jetzt gepostet hast, den Geist heimbringen. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ein Stück. Und die Frage dazu. Ich glaube, ich habe es schon verstanden, aber ich habe den Zweifel.
Okay, lass uns den Zweifel, mit dem Zweifel umgehen. Erstmal, du hast Zweifel.
Ich habe den Zweifel.
Ja, ja, ja.
Mein eigener Zweifel.
Ja, 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 also ja. Egal, wie man kehrt. in dem Licht dieses Liedes, das ja in dir resoniert hat, was ist Zweifel?
In dem Moment heute Vormittag, da war das ganz stark, aber da war der Zweifel nicht da. Das war einfach sehr, sehr stark und da gab es den Zweifel nicht.
Also naja, hat er sich geschlichen.
Hat er sich geschlichen. War das eine Emotion?
Nein. Stell erst mal deine Frage.
Das von dem, was du gepostet hast, erst hast du geschrieben, dass im Retreat in Unterfranken und wenn der Geist, halt, wenn Gedanken da sind, dass irgendwo anders ist. Und dann habe ich mir das rausgeschrieben, was du dann zum Schluss geschrieben hast. Soll ich es kurz vorlesen?
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Aber du hältst zugleich die Bewusstheit des Hierseins. Dann bekommt alles eine völlig andere Qualität, als wenn der Geist dich einfach ganz mitnimmt und damit die Wahrnehmung dessen verschwindet, was tatsächlich gerade ist.
Ja.
Weil du schreibst ja da, dass es nicht von Bedeutung hat, wenn man in diesem Moment, so wie im Retreat oder auch wie hier in der Meditation, so habe ich es verstanden, dass man schon irgendwo, du schreibst in Italien oder irgendwo ist, aber trotzdem hier. Und meine Frage ist jetzt die, ist das dann, wenn ich das bemerke, in dem Moment bemerke ich, dass ich nicht, ich bin zwar hier im Raum, aber die Gedanken schweifen ab. Und der Moment, wo ich das bemerke,
dann bist du da.
Dann bin ich da, ja. Und meine Frage ist deshalb, wie genau du das, ob du mir das jetzt kurz beschreiben kannst. Wie
ganz einfach. Es ist alles furchtbar einfach. Die Situation, über die ich da erzählt habe, war eine der Meditationssitzungen in Unterfranken. Und da saß ich so. Und das habe ich nachher halt erzählt, den anderen. Da saß ich so und wie es halt so ist, ist mein Geist dann spazieren gegangen zwischendrin und komischerweise, keine Ahnung warum, ging mein Geist ungefähr 30 Jahre zurück an einen Wohnort, wo ich damals gewohnt habe. Natürlich nicht nur 30 Jahre zurück, sondern auch ungefähr 350 Kilometer Richtung Süden. Also mein Geist hat sich bewegt, 350 Kilometer nach Süden, nach München und 30 Jahre zurück zu einem Apfelbaum, der da stand und den ich gern hatte damals. Ich weiß gar nicht, ob er noch steht. Der war damals schon sehr alt. So. Und in dem ersten Moment war es dann tatsächlich so, dass da war nichts mehr von Unterfranken. Oder dem, also ich war halt einfach bei dem Apfelbaum. Dann, sobald ich es merke, bin ich wieder da. Dann aber habe ich mir gedacht, naja, ich bin der Ansicht, es kann ja auch nicht sein, dass Gewahrsein oder ein achtsames Leben bedeuten würde, dass man nie mehr an den Apfelbaum denken darf, der war doch schön. oder nie an irgendwas denken dürfte oder Bilder haben dürfte von etwas, was nicht jetzt gerade hier im Raum ist. Das kann es ja nicht sein. Sondern ich kann diese Erinnerung haben und diese Bilder haben und gleichzeitig hier sein. Darum ging es. Wissend, dass ich jetzt gerade diese Erinnerung habe und dieses Bild betrachte. Und dann habe ich auch die Freiheit zu sagen, ja, passt, will ich gerade. Oder passt nicht. Ich möchte jetzt eigentlich doch lieber den Pfau von heute sehen und nicht den Apfelbaum von vor 30 Jahren. Ah, da gibt es Pfauen in dem Platz. Verstehst du? Eigentlich ganz einfach. Oder findest du nicht?
Doch,
gell?
Das ist normal.
Ja. Aber?
Doch.
Also, du hast irgendwas von Zweifel gesagt.
Ja, vielleicht habe ich das dann irgendwie anders verstanden, weil. Ja, ich weiß jetzt. Jetzt habe ich das schon verstanden, wie du das jetzt gesagt hast, und so ist mir das auch klar. Aber irgendwo frage ich mich dann, dass die Bewusstheit oder die Bewusstheit, die ist ja in dem Moment dann immer da. Ja.
Das ist die Sonne.
Jetzt, ja. Okay.
Jetzt hätte ich aber gern noch mal meine Frage dir noch mal gestellt. Urgrund, offene Weite. Kristalline Klarheit. Okay? Dann taucht ein Gedanke auf. Ein zweifelnder Gedanke. Lass mal einen kommen. Und beobachte bitte, was genau passiert. Was ist dieser Zweifel? Nicht der Inhalt, sondern die Bewegung im Geist. Was ist denn das?
Das habe ich jetzt nicht. Das
Barbara, hilf mir.
Wenn ich das so höre.
Moment, du halt. Wir wollen doch auch dich hören.
Irgendwie, wenn ich das so höre, dann kommt es mir so vor, dass man vielleicht mit dieser Bewusstheit, die ständig da ist, gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, als Beobachter die Entscheidung zu treffen, was ich leben möchte, also was ich in dieser Sekunde irgendwie leben möchte, aber gleichzeitig kann beides präsent sein. Kann man das so sagen?
Ja, und dann kommen natürlich noch Einflüsse der Geschichte dazu. Also da läuft was nach.
Die Erinnerung an den schönen Baum.
Zum Beispiel.
Aber das darf gleichzeitig sein.
Ja, absolut. Ja. Völlig richtig. Sag du mir, wenn ein zweifelnder Gedanke auftaucht, aus dem Licht der Klarheit gesehen, was ist der Gedanke?
Da gibt es keinen.
Ja.
In dem Sinn.
Ja, weiter. Warum? Inwiefern?
Weil alles und nichts. Also es schließt sich nicht aus.
Richtig. Es schließt sich nicht aus. Aber mir fehlt so ein. Ach, kann nicht sein. Ich komme darauf zurück. Ich will das jetzt nicht vorkauen. Ich werde die Frage nochmal stellen, morgen. Ich werde es euch nochmal näher bringen, auf irgendeine Art irgendwann im Lauf dieses Nachmittags jedenfalls auch noch. Und dann frage ich morgen nochmal.
Der Zweifel ist die Wolke, die auftaucht am Himmel.
Richtig. Und was ist die Wolke?
Die Wolke ist Verwirrung, Vernebelung, Unbewusstheit.
Ja, das ist der Inhalt der Wolke. Ja? Das ist das, wie die Wolke ausschaut. Aber was ist sie?
Es ist auch Himmel.
Ja. Ein sie ist nicht genau.
Ah, Zauberspiel, ja.
Ha.
Und sie gehört zum Himmel.
Ja.
Die eigene Persönlichkeit, die eigene Erscheinung.
Nein, wir waren jetzt beim Zweifel. Ein Zweifel ist ja ein Gedanke.
Ja, aber es ging ja jetzt nicht.
Ich glaube da, es ging mir jetzt nicht darum, das habe ich schon verstanden.
Aber,
wahrscheinlich. Na, das war eigentlich nicht. Vielleicht kann ich mir das. Ich kann das jetzt wirklich nicht.
Das ist mir klar, Ananda. Das sind zwei Dinge. Du hast mich was gefragt, ja. Und ich habe dir so gut ich kann geantwortet. Und ich habe dich was gefragt. Ja. Das sind zwei Fragen. Und da fehlt mir noch deine Antwort.
Mhm.
So gut du kannst. Genauso wie ich, so gut ich kann, du so gut du kannst. Sind aber zwei verschiedene Fragen.
Ja.
Also bin ich ganz bei dir.
Ja.
Wir debattieren jetzt ein bisschen, aber das gehört dazu.
Ja, mir scheint, dass das eine Trennung ist, die dann auftaucht.
Durch den Zweifel,
ja.
Oder was?
Mhm. Ja, na, die Trennung, ja, ich trenne etwas.
Mhm.
Ich erkenne nicht mehr, dass das, was vor mir ist oder was sich bildet in meinen Gedanken, erkenne ich nicht mehr in ihrem Ursprung.
Richtig.
Mhm. Und das ist dann Zweifel. wenn ich das nicht ne? Also wenn du diesen Baum, ich war ja nicht dabei, aber du transformierst den in diesem Moment ja in die, das ist ja nicht getrennt, du transformierst ihn in diesen Raum. Und wieso solltest du das nicht tun?
Wir befinden uns jetzt insgesamt gerade und auch in diesem Text. Also für die, die zum ersten Mal heute Nachmittag da sind, es gab einen Mann, der hieß Garab Dorje, und der hat von diesem Bodhisattva eine Übermittlung bekommen, dieser wunderbaren Tradition der großen Vollkommenheit. Hinterlassen hat Garab Dorje im Wesentlichen ein Testament, bestehend aus drei Sätzen oder drei Grundsätzen für die Übermittlung und wie es geht. Erstens die direkte Einführung in die wirkliche Natur des Geistes und des Universums und der Wirklichkeit. Zweitens der Umgang mit und das Ausräumen von Zweifeln, die immer auftauchen werden. Drittens dabei bleiben. Was auch immer. Dabei bleiben. Das nicht verlassen. So. Dabei bleiben. Was auch immer geschieht. So, wir befinden uns gerade bei Punkt 2. Deshalb ist das einfach gerade Thema. Und ich will gerade auch, dass dann auch eine Debatte passieren kann oder ein Hin und Her, von mir aus auch eine Verwirrung, das macht überhaupt nichts. Aber das alles nur, um schlussendlich festzustellen, dass, und das muss aber jeder selber feststellen, das ist wichtig, dass was auch immer wir jetzt hier veranstalten und was auch immer ich euch da erzähle und was auch immer man selber dazu denkt, was auch immer man für sicher hält oder anzweifelt, dass alles Gedanken sind und damit verbundene Empfindungen, die erstmal einfach der momentane Ausdruck der klaren Natur des Geistes sind. Weil sie egal, was der Inhalt des Zweifels ist, egal, ob der Zweifel berechtigt ist oder nicht berechtigt ist, die Geistesbewegung, die da passiert und die wir gerade betrachten, ist der momentane Ausdruck, sonst nichts.
Der Zweifel repräsentiert das Vergängliche, heißt das?
Der Zweifel.
Das Vergängliche und der Himmel, das Unvergängliche.
Ja, das Gras am Berg steht für ja, die Bewegtheit.
Die Bewegtheit, weil was immer sich ändert oder schnell sich ändert.
Bei die Paderbum ist unglaublich intelligent. Also, und unglaublich genau. Und dann ist so kurz formuliert, das ist einfach. Also sitzt dieses Mädchen und ihr müsst immer bedenken, das ist ein junges Mädchen, die geht eigentlich, sollte eigentlich in die Disco gehen. Nein, sie sitzt und denkt nach und meditiert. Ah, okay, das, was sich nicht verändert. Und ihr Meister hat gesagt, nimm den Berg als Beispiel. Jetzt sitzt die an diesem Berg und dann sitzt sie und schaut und dann sieht sie das Gras sich bewegen am Berg. Und das löst in ihr was aus. Ist jetzt der Berg unbewegt oder ist er nicht unbewegt? Fragt sie sich und bleibt weiter sitzen und meditiert über das, was nicht bewegt ist, und geht damit immer tiefer und kommt dann am Schluss mit dieser kurzen Frage zurück und sagt, ja, der Berg selber, der Fels, das ist nicht schwierig. Aber was mache ich mit dem Gras? Seit der Raum, das unendliche Mandala des Geistes, nicht schwierig, sagt sie. Ja, das ist dasselbe wie Himmel. Ah, das unendliche Mandala der Geistessenz.
Aber jetzt verstehe ich nicht, wenn man jetzt diese...
Ich verstehe dich nicht, auch nicht. Ja.
Wenn man jetzt diese ganzen Zweifel... Ich meine, das sind ja nur flüchtige Bilder, die auftauchen. Das ist ja nichts Absolutes. Also man könnte nämlich das Gras auch anders interpretieren. Man kann sagen, das Gras steht für die Ewigkeit, weil sich es immer wieder reproduziert. Das war immer schon da und so. Also irgendwie überzeugt mich das nicht ganz, dass das jetzt für irgendetwas Bestimmtes steht. Ich meine, man muss das einfach dann vergessen und wieder in den absoluten Raum eben zurückkehren. Im Grunde genommen sind diese Zweifel ja, da kann ja alles kommen.
Richtig.
Also eigentlich ist das ja ziemlich unwesentlich, ob das jetzt Gras oder Wolken oder Sterne oder was sind, oder? Man will ja eigentlich davon weg, von diesen vielen Aufzweigungen von dem einen Absoluten.
Du, das kannst du machen, wie dir ist.
Ja.
Ich bin ein Mensch und viele andere auch. Ich brauche schon ein bisschen Poesie.
Mhm. Ach so, also du stellst dir dann unter dem Berg irgendwie eine Kraft vor? Oder
nein, der Berg ist hier das Bild, das poetische Bild für das Absolute. Das Unbewegte.
Ah ja, das ist ein Bild für etwas, ja.
Ja.
Naja. Ja, das finde ich irgendwie so austauschbar, aber naja, das kann man machen, wie man will.
Ja.
Naja. Da muss ich drüber nachdenken. Mhm. Ach, jetzt habe ich diese blöde Fliege. Ja.
Es gibt einfach unter den Mystikern und großen Meistern ein paar Poeten. Mhm. Mhm. Es gibt ganz viele trockene Knochen. Mhm. Gibt es genug, genug Literatur für Leute, die das nicht so gerne haben. Und es gibt ein paar große Poeten. Das ist Milarepa. Das ist Kabir, das ist Rumi, das ist an manchen Stellen der Johannes vom Kreuz, dann ist aber auch wieder zwischendrin ein richtig trockener Knochen in seinem Ausdruck. Schapka, Osho, zwischendrin dann auch wieder gar nicht. Nicht, aber zwischendrin richtig poetisch. Thich Nhat Hanh, der wunderbare Gedichtband. Und das, der Vorteil an poetischer Ausdrucksweise, hatte ich schon, ja. Rilke. Der Vorteil, poetisch, ja. Faust hat viel, aber viel ist aber die Leiden des jungen Werther ist nicht durchgängig. Der Vorteil der poetischen Ausdrucksweise ist, dass er unsere menschliche Conditio, unser menschliches Sein auf mehreren Ebenen erreicht. Dass einfach auch leichter hier was in Bewegung kommt und nicht nur hier.
Verstehe.
Andreas, das Gedicht vom uralten Turm. oder Achala. Einer von euch Männern, bitte. Genau. Achala.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Den letzten werde ich vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, den uralten Turm, und kreise Jahrtausende lang. Ich weiß nicht, bin ich ein
Falke,
ein Sturm oder ein großer Gesang.
Rilke.
Ja, der war natürlich ein Poet und sehr spirituell.
Eben. Richtig.
Ja.
Also. Helga. Nimm. Den Berg als Beispiel nach wie vor und meditiere über das, was sich nicht bewegt. An irgendeinem Punkt habe ich einen der 5 Fäden verloren, die ich in der Hand hatte. Danke. Beim See. Nimm den See als Beispiel und meditiere darüber, dass das Wasser oben und unten gleich ist. See und Wasser sind im allgemeinen Bild für unsere Gefühlswelt. Und da gibt es eindeutig ein Oben und ein Unten in unserer Gefühlswelt. Manchmal haben wir Oberwasser, manchmal haben wir Unterwasser. Und die Aufforderung von Milarepa ist, ohne zu vernachlässigen, dass es ein Oben und Unten da gibt, dass man sich manchmal high fühlt und manchmal low fühlt, das Wasser ist oben und unten gleich. So. Da dann entdeckt die Padabum, oh, es gibt das mit dem See, das kriegt sie ganz gut hin. Und entdeckt offensichtlich auch schon, dass in ihrer eigenen Gefühlswelt, und ihr könnt euch vorstellen, beim 14-, 15-jährigen Mädchen, dass die durchaus wild und turbulent ist, dass die Substanz, aus dem das besteht, immer gleich ist. Wow. Und dann entdeckt sie, oh, es gibt ja auch noch Wellen auf dem See. Was mache ich denn jetzt damit? In ihrem eigenen Herz. Das ist dann ihre Frage an Milarepa. Und Milarepa antwortet ihr, über den See zu meditieren findest du einfach. Doch Wellen sind nur das Zauberspiel des Sees. Verweile daher in der Natur des Sees selbst. Er weist immer wieder auf das, was bleibt. Er sagt, alles erscheint da drin, alles ist eine Manifestation daraus und darin. Bleib aber du bei dem Unveränderlichen, bei der Basis. dem Urgrund, dem unendlichen Mandala. Ohne die Dinge, die kommen und gehen oder steigen und fallen oder hell und dunkel sind, zu verleugnen. Die sind alle da, aber bleib bei dem Großen. Und dann kommt noch eigentlich als Zusammenfassung zu den Wellen.
Was sind dann die Wellen im Unterschied zu oben und unten, also zu, sage ich mal, positiven Gefühlen und negativen Gefühlen, was sollen die Wellen dann sein?
Die wahrscheinlich einzelnen das Gefühle, wie sie so durchwellen durch uns.
Danke.
Jetzt kommt als Zusammenfassung, und da ist dann kein Bild mehr dabei und kein Beispiel, sondern nur die Anweisung, meditiere ohne jeden Zweifel über die wahre Natur des Geistes, sagt er am Anfang. Aber das sagt er ja als Letztes. Und das finde ich auch sehr nett von ihm, weil er gibt ja erst handfestere Sachen mit Bild und Beispiel und am Schluss als Zusammenfassung dieses ohne Bild und Beispiel. Meditiere ohne jeden Zweifel über die wahre Natur des Geistes. Und selbst das gelingt dem Mädchen Padabum, weil sie kommt wieder und sie sagt, über den Geist meditieren ist einfach. Doch weniger einfach ist es, über Gedanken zu meditieren. Bitte gib mir Unterweisungen, wie ich über Gedanken meditieren kann. Das heißt, auch da wieder nicht der Wunsch von ihr weg mit den Gedanken oder so, sondern wie kann ich über die Bewegung im Geist meditieren? Aber es ist ganz klar, dass die Padabum zu diesem Zeitpunkt schon Gedanken und Geist noch als etwas Unterschiedliches wahrnimmt. Als zweierlei. Und Berg und Gras und See und Welle. Dann sagt ihr Milarepa, über den Geist zu meditieren findest du einfach. Doch Gedanken sind nur ein Zauberspiel des Geistes. Verweile daher in der Natur des Geistes selbst. Ja, bitte.
Ich stelle fest, dass sie bereits einen Geist hatte ohne Gedanken.
Zeitweise, zwischendrin.
Ja, die Frage ist, 15-jähriges Mädchen. Das schon differenzieren kann, einen reinen Geist, einen klaren Geist zu haben ohne Gedanken und einen Geist mit Gedanken.
Achtung, gibt's? Gibt's? Ich kenne solche Mädchen. Mhm. tatsächlich, wirklich. Wie ist das bei dir gewesen mit 15? Ja, mit der Meditation. Das jüngste anwesende Mädchen.
Ich weiß es eigentlich nicht. Aber nicht viel anders wie jetzt,
glaube ich. Und wie ist es jetzt?
Oh Gott. Da kennt man schon noch.
Hm?
Da kenne ich schon.
Den, ja.
Zwischen mit Gedanken und ohne Gedanken.
Ja.
Doch. Es wird vielleicht immer klarer, aber es war schon auch mit 15.
Das war auch mit 15.
Doch.
Ja. Stimmt. Kinder sind überhaupt gute Meditierer im Allgemeinen. Wir unterschätzen Kinder, was das angeht. Meistens. Kleinen Moment, ja.
So, speziell Kleinkinder bis zum 8. Lebensjahr, die nehme ich wahr, als die haben einen klaren Geist noch, die sind wirklich leicht. Und ich stelle eben fest, auch durch meine eigene Erfahrung, durch die Strukturen, durch die Konditionierungen, durch das Funktionieren müssen, geht es ja zunehmend verloren. Von daher, auch durch die massiven Eindrücke von außen, exogene Faktoren, die den Geist natürlich auch massiv beeinflussen, staune ich dann schon, wenn dann so gerade Pubertierende, die sich ja permanent versuchen abzulenken, dass das dann auch möglich ist. Sprich, es ist ja nur wünschenswert.
Ja, aber ich wollte damit ja nur sagen, Paderbum ist, was das angeht, kein Einzelfall. Also die Kapazität ist bei 15-Jährigen vorhanden. Es geht, also ich kenne solche. Es ist jetzt nicht durchgängig, aber es gibt es.
Ich habe mir am Anfang, wie ich da reingekommen bin, eine Frage aufgeschrieben und die passt jetzt gerade.
Super.
Und sie passte auch.
Sie konnte nicht entwischen.
Sie konnte nicht entwischen und sie passte auch zu dem Lied, das am Anfang gesungen wurde von König und Königin. Und daher habe ich geschrieben, ist das Erkennen und Erleben eines völlig gedankenfreien Geistes hilfreich? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
Ist das Erkennen und Erleben eines völlig gedankenfreien Geistes hilfreich? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Wichtiger ist es, dasselbe zu erkennen im gedankenfreien Geist und im Geist mit Gedanken.
Das kann ich aber erst, wenn ich um den gedankenfreien Zustand weiß.
Richtig. Aber den kennst du, den gedankenfreien Zustand?
Ja, der hat aber verschiedene Grade von Bewusstheit. Der eine ist komplette Dumpfheit.
Jupp. Und der andere?
Und der andere wäre sowas wie reines Gewahrsein.
Und du kennst beides?
Ja.
Okay. Also ist das ja abgehakt. Das, was du jetzt nachgefragt hast, dass es, um dasselbe zu erkennen in Geist mit Gedanken und Geist ohne Gedanken, man den Geist ohne Gedanken kennen muss.
Mhm.
Kennst du. Deshalb kann ich dir ja auch sagen, wichtiger ist es jetzt das Gleiche in beidem. In deinem eigenen, was du gerade gesagt hast, wird natürlich schon deutlich, dass wenn ein Mensch noch nie Geist ohne Gedanken in Bewusstheit erlebt hat, ist es natürlich förderlich, es auch mal zu erleben. Aber nicht als einen festzuhaltenden Zustand. Das ist das Wichtige. Deshalb braucht er auch nicht so viel davon. Aber man sollte es kennen. Es geht auch gar nicht darum, diese Zeit spielt dann eigentlich eh keine Rolle, aber die es auszudehnen, den gedankenfreien Zustand. Weil es ist sowieso nur ein Zustand, der kommt und geht, sondern der Geist selbst mit Inhalt, ohne Inhalt, ist derselbe Geist. Das ist das Wichtige. Bin ich jetzt an dir vorbeigegangen, oder?
Nein.
Nein, okay.
Also, das soll also sozusagen parallel nebeneinander herlaufen, wenn man das jetzt so mal sagen kann. Also dieses gedankenfreie Raum und dass man das auf die Gedanken, also in diesen anderen Bereich hineinziehen soll, was ihr gesagt hast. Verstehst du?
Ja, ja.
Also, dass man sowohl in dem einen als auch in dem anderen sozusagen nebeneinander herlaufen lässt. Oder geht oder ist.
Das Vajralid nochmal. Du kommst ab vom... Du kommst...
Oh Gott, das ist ja
Teddy. Oh, bitte.
Der arme Teddy.
Oh, ouch. Ouch. Alles gut. Also für die, die es noch nicht kennen, hier befindet sich der Segenstisch, wo man alles hintun kann, was einem im Alltag erinnert, tröstet, auf die grundlegende Gutheit hinweist, zum Segnen und Aufladen. Und da sind dann immer viele Stofftiere auch. Ja. Das ist eigentlich das Wichtige. Das Vajralid von den Dakinis lese ich euch morgen nochmal vor. Jetzt ein anderes. Und Helga, die Frage so in der Art kann ich jetzt gerade nicht beantworten.
Ja, vielleicht ist es zu einfach. Vielleicht ist es komplizierter in Wirklichkeit,
oder? Nein, umgekehrt.
Ja, ja.
Du machst es gerade zu kompliziert.
Ach so. Ja. Nein, ich meine das aber gar nicht so. Ich meine, dass man in diesem gedankenfreien Raum, also das ist ja eigentlich das Ziel,
nicht? Nein, eben nicht.
Ja.
Du willst doch kein Blumenkohl werden.
Ja, warum nicht?
Weil du das schon hattest. Was hat sich der Blumenkohl bemüht, in eine bewusstere Inkarnation zu kommen?
Der Arme. Ja, naja, okay. Na, das ist jetzt vielleicht irgendwie schief gelaufen. Also, es... Ja, das, also man will ja in das reine Gewahrsam oder in dieses andere Bewusstsein hineinkommen.
Du warst schon besser heute, Helga. Deshalb möchte ich jetzt eigentlich gar nicht Ich glaube, dass du jetzt auch müde bist.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Dein Geist ist jetzt müde.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe dieselbe Wertschätzung für den Geist wie heute Vormittag. Da war er noch wacher.
Ja, ja.
Und warum habe ich dieselbe Wertschätzung? Weil der Geist ist dasselbe. Mhm. Jetzt gerade ist er müde. Und die Gedanken, die jetzt da erscheinen, sind nicht ganz so intelligent wie die heute Vormittag. Derselbe Geist, dieselbe Klarheit, dieselbe klare Natur des Geistes, die jetzt gerade eine spontane Manifestation von Müdigkeitsblasen zeigt. Aber dieselbe klare Natur. Nur möchte ich den Müdigkeitsblasen jetzt nicht folgen.
Na, na, sicher, das ist schon.
Kannst du mich verstehen?
Na, ich weiß jetzt schon selber auch, dass.
Gut, und dann habe ich es dir jetzt auch insgesamt eigentlich nochmal erklärt.
Ja, ja,
an einem Beispiel und zwei Bedeutungen.
Ja, man kann auch irgendwie so dran vorbeireden.
Richtig, und das ist nicht so elegant.
Ja,
ja. Okay.
Ja.
Ein Vajra.
Alles klar.
Und erst noch ein wisst ihr, dass ich heute Vormittag oder gestern Abend hatte ich euch vorgelesen diese Sache von Garab Dorje, die lese ich euch jetzt nochmal, die ich so unglaublich wichtig finde, mit der Unzufriedenheit. Und im Lesen hatte ich den Gedanken, komisch eigentlich, dass ich so viel zitiere von ihm, weil ich meistens zitiere oder als Texte nehme, Meister, die körperlich nicht mehr leben, weil ich denke, die, die in ihrem Körper sind, können ja selber reden. So komisch, ja? Ja. Deshalb werde ich euch jetzt noch mal das vorlesen, was ich euch auch gestern schon vorgelesen habe. Von ihm. Da gab es auch noch so was Schönes. Warte mal. Nein, wir bleiben mal dabei. Es liegt in der Natur des ursprünglichen Zustands, sich in Form von Licht zu manifestieren, welches wiederum seinen Ausdruck in den fünf Farben findet, den Essenzen der Elemente. Und dann in Formen, Gedanken, Gefühlen, Handlungen und Bewusstseinszuständen sich zeigt. Genau die fünf Skandas. Als solches kann es von demjenigen genossen werden, der mit dem ihm innewohnenden wesentlichen Zustand verbunden bleibt und damit in dem sich selbst befreienden und in sich vollkommenen Zustand ist, im Zustand des Dzogchen. So, und jetzt kommt diese Stelle, wo er so ganz lange Sätze hat, weil er halt Universitätsprofessor ist. Wie geht's eigentlich dir? Alles okay? Du, ja?
Ja.
Red dich über deinen Kopf hinweg oder ist gut? Komm mal hier zusammen. Ja? Es passt, ja, dann kommen wir ja zusammen. Also, es passt heißt doch in Südtirol. Ist gut, ja, gut. Wenn aber der Einzelne durch grundlegende Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit in die Verwirrung des Dualismus gerät, wird das ursprüngliche Bewusstsein, das tatsächlich die Quelle aller Erscheinungen ist, quasi verdunkelt. So wunderschön, dass er quasi auch noch sagt. Quasi verdunkelt. Wow. Ja, selbst die Verdunkelung, die da natürlich auftaucht in dem Moment im Erfahren, ist eine spontane Manifestation des Großen. Deshalb quasi. In seinen eigenen Projektionen gefangen, jetzt kommt die Tragik, ja, die jeder von uns kennt. In seinen eigenen Projektionen gefangen, hält er, also der Einzelne, die Manifestationen seines eigenen, reinen, ursprünglichen Gewahrseins für eine äußere Realität, die getrennt von ihm existiert. Diese versucht er ohne Unterlass, jedoch letztendlich ohne Erfolg zu manipulieren. Er versucht das im vergeblichen Versuch, der ständig zugrunde liegenden Unzufriedenheit und dem Unbehagen, welche die unausweichliche Erfahrung der Verdunkelung des reinen Gewahrseins darstellen, ein Ende zu bereiten. Da ist jetzt nichts mehr von quasi. Zu Recht auch. Weil hier geht es jetzt um das tiefmenschliche Erfahren von Unzufriedenheit, Unbehagen, von Leiden. Und da hilft es niemandem, wenn man sagt, du bist ja bloß quasi verdunkelt. Im Gegenteil, das wäre ja ausgesprochen respektlos. Sondern das existiert in dem Moment tatsächlich im Erfahren des Einzelnen, auch wenn es tatsächlich eine Projektion ist. Klar? So. Das Gefühl der grundlegenden Unzufriedenheit, im Sanskrit Dukkha genannt, welches unvermeidlich durch die Verblendung des Geistes entsteht, unvermeidlich, besteht weiter fort. Ganz egal, wie erfolgreich sich jemand im Umgang mit der Welt in materialistischen Begriffen erweisen mag. So lange, bis die Erfahrung des ursprünglichen Zustands wiedererlangt wird. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Raus aus dem Leiden. Deshalb ist es ja auch so ein großes Missverständnis, was immer wieder auftaucht, zu meinen, wenn ein Mensch Verwirklichung erfährt oder tiefe Einsicht erfährt, dann gäbe es keine Ungemach mehr in der Welt für den Menschen. Im Sinne von materiellen Problemen oder im Sinne von Krankheiten oder im Sinne von Trauer über dies oder jenes und so weiter. Dem ist nicht so. Sondern was sich ändert und was sich grandioser und glorreicherweise verändert, ist die Sicht. Oder ist die Fähigkeit oder die Möglichkeit und die Gnade, in der Lage zu sein, in Ungemach oder Nicht-Ungemach, in Verbindung zu bleiben mit dem ursprünglichen Zustand. Da hast du gestern gesagt, das ist das City. Ah, ja. Da sind wir wieder da. Das ist das City. Ja, das ist der Schlüssel. Ich muss mal. Ja. Die sich elegant wieder selbst entknotet. Ich höre es mal trotzdem nochmal an. Das von gestern. Habt ihr das? So. Möge, also. Ja. Ich glaube, dass ihr das jetzt sehr gut versteht und dass ihr das jetzt richtig reinlassen könnt und deswegen dessen, der es gesagt hat, ist drauf und da ist gerade richtig Kraft drin. Die bitte ich euch zu ehren. Und das Schönste eigentlich, was einem sterbenden Meister passieren kann, ist, wenn der Segen weitergeht. Und in dem Moment, wo der Regenbogen einsetzt für ihn, da sieht er das ja auch alles. Ja? Auch in Norditalien. Wo befindet er sich eigentlich gerade körperlich? Also mitten in Italien. Schön. Ganz nah. Großer Segen. Und das Beste, was wir tun können, ist ja diesem Bewusstsein zu folgen. Das ist ein Bewusstsein. Ich habe immer ein bisschen Probleme, wenn solche Menschen, ich denke ja auch oft an Thich Nhat Hanh, der so lange jetzt schon so krank ist, aber er lebt noch. Und ich sterben kann der selber. Hat er uns nicht wirklich dafür. Dennoch ist es für jeden Menschen, für die Menschen immer schön, wenn andere Menschen mit dran denken und mit dabei sind und ihre Kraft mit reingeben. Auch wenn er es noch so gut selber kann, es ist einfach gut und richtig und schön und für das Menschenherz das Meister auch haben oder sehr haben. Erst recht haben. Ja? Also in diesem Sinne. Und jetzt lese ich euch mal. Morgen machen wir dann kürzer. Das machen wir morgen. Morgen. Weitere Vajra-Lieder. Oh, so schön. Wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen, strahlenden Abend und eine gute Nacht.
Ich hoffe, euch wiederzusehen morgen. Und dann